Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. In einer Woche, wo wir einfach ohne Dreiklang in diesem Podcast starten, denn es sind ja wahrlich Dinge auf der Welt passiert, Benita, die uns alle betreffen. In Amerika wurde gewählt, ich war dort, viele haben geweint. Stimmung schlecht, aber Sprache, wie sagt man da, Sprache gemäßigt halten, nicht ins Fluchen einstimmen. Das war so ein friedensstiftendes ja. Einhelliges da drüben, dass man einfach das akzeptieren muss, Acceptance.
Und hast wie du geht's den euch damit? Bei euch, also war
na, ja. Ja, kurz, ja, wir waren ja eben, war. Du hast doch da die Schwiegerfamilie.
Ja, wir haben ja jetzt ja die Schwiegerfamilie, eben, es war ein
USA-Korrespondent.
Ja, ja, es war eben am Abend, wie immer, beim Zu-Bett-Gehen noch nicht klar. Und dann am nächsten Morgen ist es dann klar. Und dann waren eben die Nichten wirklich Tränen erstickt, weil sie eben jemanden mit so einem Wertekanon da vorne jetzt wieder sehen. Das ertragen die nicht. Der ja. ist einfach so... So durch die Bank nachgewiesen.
Ohne Wertekanon.
Ohne Wertekanon. Und der führt jetzt das Land und schart ja eben, du hast es ja so schön gesagt, wenn du.
Ich hätte es auch nur ein Zitat, ja. ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Wer einen Clown wählt, kriegt einen Zirkus. Das fand ich
irgendwie. Das ist ein türkisches lustig. Sprichwort.
Ein türkisches
Sprichwort. Ja, wenn der Clown in den Palast zieht, wird der nicht der Clown zum Präsidenten, sondern der Palast zum Zirkus.
Ah, okay. Toll, ja. Also genau, also Mar-a-Lago. Wundert mich eh, dass er überhaupt dass er in Erwägung zieht, ins Weiße Haus zu ziehen und nicht das Ganze
ich glaub,
von Mar-a-Lago.
Da zieht der Elon ein, da muss der
Trump oder so. Stimmt. Und dann ist das Dach vom Kapitol die Raketenabschussbasis. Also es ist auf jeden Fall wirklich eine traurige Stimmung. Trotzdem ist jeder Zweite auf der Straße, den du drüben triffst, natürlich eben war Harris-Wähler und dementsprechend, man ist dann irgendwie nach einer Woche wieder gefahren und es waren wahnsinnig schöne Herbstfarben und Sonne und man hat dann, das war wirklich so ein Schleier der Akzeptanz, der einfach über allem
drüber liegt. Ja, es ist ja auch interessant, weil es war, glaube ich, schon eine Versuchung auf sagen wir, demokratischer oder Demokraten-Wählerseite zu sagen, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Also auch noch Popular Vote und jeden Swing State, da genau. muss doch irgendwas. Aber da ja von der anderen Seite schon die ganze Zeit, das ist alles exakt. Manipuliert und stimmt nicht und da wird nur gelogen und gedingst, dass so schon so vorbereitet wurde, das ist wirklich eine Zwickmühle, weil du musst eigentlich dann als Demokraten, weil du ja vorher gesagt hast, nein, die Wahl ist super sicher, darfst du eigentlich dann nicht drauf einsteigen, auch wenn es dir noch so suspicious vorkommt. Also es ist wirklich perfide.
Und das haben sie gemacht. Das haben auch dann so, es gibt so Pod Save America, das sind Leute aus dem Obama-Team
früher. Auch ein Podcast.
Ein Podcast, ja, die haben irgendwie ein paar Millionen Hörer mehr als wir.
Was?
Das kann ja gar nicht sein.
Oder auch in NPR, in National Public Radio, war auch eine relativ eine gemäßigte Sprache. Und das war wirklich die Aufforderung, weil genau wie du sagst, einzustimmen wäre das Falscheste. Mm. Und genau, jetzt ich bin wieder hier und du bist auch da. Dann das mit der Ampelkoalition habe ich gar nicht groß mitbekommen.
Das interessiert uns ja auch nicht.
Das war dann auch eher eine Randnotiz.
Das war eine
Randnotiz. Und jetzt, was macht Brexit damit? Ich habe ein paar Theorien und wie hast du das denn wahrgenommen, die Reaktion von der Amerika-Wahl?
Erstmal finde ich es, oder ich finde es interessant für uns zu beobachten, dass da überall dieselben ungustiösen Personen rumschwirren auf beiden Seiten des Atlantik, weil schon dieser letzten Trump-Rally in Pennsylvania war es, glaube ich, saß wie immer breit grinsend und selbstzufrieden Nigel Farage in einer der vorderen Reihen und wurde auch von Trump sozusagen persönlich begrüßt und hier ist unser toller, ich finde ihn toll, super Typ, super toller Typ und die Briten lieben ihn auch, die finden ihn auch super toll und natürlich 1000 Briten gleich auf Twitter, wir finden den scheiße, aber jedenfalls Nigel Farage war da und man muss sich ja auch fragen, warum eigentlich, der ist ja ein einfacher Abgeordneter für einen englischen Wahlkreis, der viel Hilfe braucht, aber er war, glaube ich, noch nie dort in diesem Wahlkreis, außer einmal.
Aber in Amerika war er schon öfters.
In Amerika ist er ständig. Naja, also das ist eine Figur, die da auftaucht, die eine Scharnierfigur ist. Und dann wollte ich noch kurz sagen, letztes Mal war ich irgendwie so ein bisschen neben der Kappe, weil ich da so nonchalant von, wir sprachen hier über die Riots, die im Sommer in Großbritannien waren, diese Southport Riots. Und das war ja nun wirklich entsetzlich, ich meine, da sind drei kleine Mädchen erstochen worden, nicht irgendjemand erschossen, wie ich da so sagte. Aber auch damals kam es eben zu den Riots und die extrem angestachelt wurden von Nigel Farage mit so Nachrichten so, was sagt uns der Staat nicht und welcher illegale Ausländer steckt da dahinter? Und dann wurden es ja immer mehr und mehr Ausschreitungen und schließlich tweetete Elon Musk, Civil War is inevitable. Also das muss man sich erstmal vorstellen. Ja.
Also Bürgerkrieg ist
unvermeidlich.
In Bezug auf dort,
dass in Großbritannien quasi ist jetzt ein Bürgerkrieg unvermeidlich. Irgendein Heinz aus Amerika tweetet das. Also es ist schon schon eine ganz schöne Einmischung. Also hat auch dann die Regierung richtig reagiert, weil erst oder nicht richtig, sondern hat reagiert, weil erst kam keine Reaktion, weil was macht man als Premierminister? Weil Elon Musk ist ja nicht irgendwie ein Counterpart auf einer anderen Seite eigentlich.
Genau.
An sich muss es ignorieren, aber das hat so viel Einfluss, seine Tweets anscheinend, in den einschlägigen, unangenehmen Kreisen, dass du dann doch reagieren musst. Und dann hat er eben auch gesagt, wir werden jetzt stärken unsere Online-Policies und was darf man sozusagen straflos von sich geben und was nicht. Das sind ja alles langsame Prozesse, in die auch die EU eingestiegen ist, wobei die Engländer damit ja nichts mehr zu tun haben. Also hier,
oder hoffentlich mal also wieder
ihre,
dann.
Das ihre ist eigenen so
meine,
Ja, also, aber zum Beispiel Musk und Farage sind eben zwei Figuren, die da durchaus auf beiden Seiten aktiv sind. Und jetzt in sozusagen im Nachhinein dieser Trump-Wahl. Also vorher war Starmer schon mal in Amerika und hat auch irgendwie Trump getroffen und man hat ihm schon angesehen, dass er wahrscheinlich die ganze Nacht vorher schon schlecht geschlafen hat, gedacht hat, oh Gott, jetzt muss ich mit diesem wahnsinnigen vulgären Sack irgendwie essen gehen. Aber er hat es geschafft und überlebt. Aber die Stimmung zwischen den beiden ist natürlich nicht gut, weil es sind einfach keine, wie man in Englisch sagt, Bedfellows. Die verstehen sich einfach wahrscheinlich grundsätzlich nicht so gut. Und das weiß natürlich auch Nigel Farage und der hat sich dann netterweise sofort, also ein paar Tage nach dieser Trump-Wiederwahl, dann öffentlich hat er Keir Starmer einen Vorschlag gemacht, dass er doch als Bindeglied sozusagen, als ölendes Bindeglied zwischen der Regierung Starmer und Großbritannien und dem Weißen Haus, weil eben er sich da, ist ja halt so intim mit Trump.
Ach, und wollte da so einen Job sich praktisch.
Naja, er hat ja einen Job, aber.
Ja, aber noch so einen verbindenden Job.
Ja,
so
ich weiß
so
nicht, ob er gehofft hat, dass er vielleicht.
Der Auftrag als, dafür transatlantische Beziehungen.
Ja, also ob er gehofft hat, dass er vielleicht der, der Botschafter wird. Oder ob er halt so irgendwie so Minister without Portfolio, wo, ich weiß nicht, Trump in den Arsch kriechen oder sowas sein würde. Die Regierungsdame hat dankend abgelehnt, sie würde sich dann doch selber kümmern um die Beziehungen zum Weißen Haus und zu Amerika. Also da ist schon viel los in der ganzen sozusagen diese. Ich finde rechts und links passt einfach nicht mehr. Ich finde rechts und links ist irgendwie ein falscher Begriff der Post-Truther-Bewegung. Ich weiß nicht, wie nennt man das?
Das nennt man jetzt erstmal eine
Populistenbewegung oder.
Ja, aber es ist ja, Populisten sind ja, es klingt ja ist fast ein bisschen harmlos. Es ist ja letztlich eine Art von es ist ja eine Art Zerstörungswut, also natürlich jetzt in dem Internet-Jargon oder Startup-Jargon würde man sagen, jetzt disruptiv, ja, aber jetzt nicht im positiven Sinne disruptiv, aber es geht ja eigentlich um die Lust am Zerstören vorhandener Systeme und da ist, es gibt sicher auch Bereiche, wo man sagt, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, irgendwelche Verkrustungen aufzubrechen und so weiter. Aber letzten Endes ist es ja sehr durchsichtig jetzt bei Trump, dass er immerhin, man kann da jetzt nicht sagen, man hätte das nicht geahnt, aber was jetzt kommen wird, wird sicher so, dass man sagt, Mist, warum haben wir eigentlich nicht vorher schon irgendwie was
haben wir uns nicht schon mal besser
versucht,
vorbereitet.
Das zu verhindern, weil jetzt wird da durchmarschiert und
Also es ist nämlich auch, das ist ja zum Beispiel jetzt noch eine weitere Auswirkung des Brexit. Großbritannien steht ja eigentlich alleine. Und eine der Versprechungen auch von Boris Johnson war ja immer, wir ein super Handelsabkommen mit Amerika werden wir haben und da brauchen wir die EU gar nicht mehr, was nie zustande kam. Also unter Obama hatte ja schon gesagt, also ihr steht dann ganz hinten an, dann wurde Trump gewählt. Aber auch unter Trump, ersten Administration, kam kein Handelsvertrag zwischen Großbritannien und den USA zustande. Wobei selbst wenn einer zustande käme, wird er natürlich nicht sehr vorteilhaft für Großbritannien sein, weil sie sind einfach ein Bittsteller.
Ja? Aber das ist ja trotzdem interessant, da müsst ihr nochmal kurz nachhaken, ja. Weil das ist ja schon spannend, weil in der Konstellation, dass das dann nicht zustande gekommen ist, ist ja eigentlich schon erstaunlich, weil es wäre ja quasi, sagen wir mal, von auf der politischen Ebene wäre dann große Konsensfähigkeit da gewesen. So, ja. Sowas zu machen.
Also ich weiß nicht, Tories, ob es an Liz Truss lag, die auch Handelsministerin war. Ich weiß nicht, woran das genau lag.
Wahrscheinlich einfach am Desinteresse der
Desinteresse der Amerikaner und wahrscheinlich auch an der Trump Administration, aber vielleicht auch einfach an, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich es damals noch gewusst, inzwischen habe ich es vergessen, warum es nicht zustande kam.
Wir können ja nochmal in eine frühere Folge einsteigen und schauen.
Aber es ist auf jeden Fall so, dass da noch nichts irgendwie fertig ist, irgendwie sowieso nicht. Und die Engländer ja in einer sehr schwachen Position überhaupt verhandeln würden. Mhm. Und jetzt wäre eigentlich die Zeit, also das wäre jetzt mein Lieblingswunsch wäre eigentlich, und es kam auch natürlich schon ein paar Stimmen aus Brüssel, die gesagt haben, jetzt ist die Zeit, den Briten anzubieten, hey, kommt einfach zurück.
Ich wollte doch.
Schwamm drüber, ist einfach scheißegal.
Genau, um die EU zu stärken.
Und die Briten, also einfach Europa zu stärken.
Genau, aber ist das ein realistisches Szenario, dass sich das jetzt beschleunigt, dass das irgendwie in Europa mal ankommt?
Ich glaube,
dass wir stark sein müssen?
In Großbritannien hat sich ja eh schon die Meinung gedreht, also das hat man ja jetzt schon öfter, dass in allen Umfragen eigentlich der Großteil der Leute immer sagt, also Brexit war einfach schlecht, es war einfach ein Fehler und es hat uns nichts gebracht und es ist einfach schlimm oder wir würden es eigentlich am liebsten, wir würden es wieder rückgängig machen, wenn wir könnten. Ja. Das geht natürlich wahnsinnig schwer wegen der ganzen, es sind ja jetzt auch schon Jahre und Jahre verhandelt und alle möglichen Sachen anders, als sie vorher waren, kann man es einfach wieder zurückdrehen, die Uhr, ich weiß es nicht, könnte man vielleicht. Aber dann auch, die Briten haben ja eben diesen fantastischen Deal, den sie hatten, den kriegen sie ja jetzt ja offiziell nicht mehr. Also kein Euro, kein Schengen und dann ihre Rebates, also dass sie irgendwie Geld wieder rauskriegen. Sie müssten ja alles wieder neu verhandeln.
Also diese tollen Benefits gibt es
Die gibt es eigentlich jetzt nicht mehr. Und ich finde eben eigentlich, die EU könnte jetzt sagen, so Leute, ihr könnt einfach zu denselben Konditionen wieder reinkommen, weil es ist einfach so saugefährlich jetzt auf der Welt für uns alle hier in Europa. Ja. Wir müssen zusammenstehen. Ja.
Ja.
Das ist schon eben sozusagen in der Diskussion so ein bisschen, okay, wie müssen wir uns jetzt Europa noch mehr annähern auf britischer Seite, weil die Regierung Starmer sagt ja auch mal, ja, wir wollen die besten Beziehungen zu Europa, können es aber eigentlich nicht irgendwie untermauern und wie sie jetzt eigentlich die besten Beziehungen haben wollen, wenn sie nicht tatsächlich wieder in den Single Market oder in die Customs Union eintreten oder sonst was. Also es gibt diesen Verteidigungsdeal da mit den deutschen U-Booten, die jetzt immer, oder der deutschen...
Wo fahren die rum in der Nordsee?
Ah ja. Oder?
Ja, irgendwo da.
Richtung Osten und schauen nach...
Ich habe noch nie eins gesehen.
Ist es ein U-Boot oder ist es irgendein Schiff, so ein deutsches? Das
glaube ich, sind auch U-Boote.
Sind auch U-Boote. Haben wir überhaupt U-Boote?
Ja.
Die sieht man halt nicht. Aber
die fahren die auch.
Ja. Also dieser Deal, den werden sie nie wieder kriegen, auch nicht mal nächsten Freitag am Black Friday. Also den wird es nicht geben.
Ich weiß es nicht,
das ist ja so ein bisschen Erbsenzählerei letztlich. Und das ist ja genau das, woran eigentlich ja das ganze Europa-Thema ja auch krankt. Es müsste ja jemand geben, also in UK müsste es jemand geben, der so wie John Hassan Langston oder so, der mal irgendwie eher mal sagt, wie dick eigentlich Europa ist. Mhm. Es wird ja immer, Europa verzwergt sich ja selber und durch die Zersplitterung erst recht. Wenn man einfach mal sagen würde, wir sind halt hier in der wirtschaftlich sind wir ein ganz, ganz, ganz großer Player. Und das ist ja den meisten Leuten gar nicht bewusst.
Nein, weil wir ja immer halt in unseren Nationalitäten immer noch denken.
Genau. Und wenn UK wieder zurückginge in die EU und man einfach mal so eine andere Erzählung von Europa macht, nicht irgendwie Bürokraten, die irgendwie Gurken gerade
kleine ausscherende Länder,
sondern dass man mal sagt, wir sind dick und wir müssen in der neuen Weltordnung wenn wir uns irgendwie behaupten wollen, dann müssen wir geschlossen auftreten, brauchen eine gemeinsame Verteidigung und uns halt wirklich dann eher als Vereinigte Staaten von Europa sehen und präsentieren, weil dann sind wir ein Schwergewicht, nur als einzelne Splitternationen, wo jeder irgendwie sagt, ja, uns als erstes, das bringt nichts. UK first und Deutschland ja, und first ist, und Österreich sieht, first.
Ich weiß nicht,
das bringt gar nichts.
Ob man sieht, dass das schon, also was du ja auch sagst, wenn zum Beispiel wir Großbritanniens wieder bei sind, wir wieder 500 Millionen und nicht 440 Millionen, wie wir gerade sind. Und wir hätten eben die Briten dabei und so weiter.
Ja, und die Amerikaner sind 320 Millionen, die USA. Das muss man immer sehen, wir sind mehr.
Wir sind mehrer und genau. Und Amerika ist auch interessiert, dass es ein zersplittertes Europa ist.
Ja, nicht nur Amerika, alle sind, Russland, alle sind interessiert, dass Europa so ist, wie es jetzt ist. Ja. Nämlich zerstritten, zersplittert und zwergig.
Ja, also wenn wir natürlich sagen, Putin ist inzwischen Xis Klient, weil Xi eben da immer zahlt und so weiter, damit die Russen noch ihren Krieg da weiterführen, und Trump ist aber ein Putin, kein Klient, aber also ich würde sagen, die Russen haben deutlich mitgeholfen, Trump wieder ins Amt zu heben, damals und jetzt nochmal, und mit Elon Musk. Und Elon Musk übrigens, apropos wieder Annäherung oder whatever, der Briten an Europa, hat dann auch sofort geschrieben auf X, dass, also er würde ja den Briten sehr raten, sich nach Amerika zu wenden und nicht an die EU, weil wenn sie sich an die EU wenden, dann können sie es ja gleich mal vergessen mit irgendwas. Also egal was, können sie es mit allem vergessen, was mit Amerika zu tun hat. Und das ist ja wirklich, ich meine, ich weiß gar nicht, in was für einer Zeit wir uns gerade befinden, wo ein Mensch wie Herr Musk, eben in einer Oligarchie in Amerika eigentlich, der Mann, der reichste Mann der Welt, dem irgendwie diese total manipulierte Medienplattform gehört, der sozusagen solche Dinge ausspricht gegenüber anderen Governments.
Ja? Eigentlich ist es
Der ist ja gar kein offizieller, er ist nicht gewählt, nix. Ja,
aber
nee, gar nicht.
Ja, und wenn man eben sieht, wie viel er damals für Twitter bezahlt hat, wo noch alle eher so, natürlich, wenn du das rein wirtschaftlich siehst, haben alle gesagt, was ist denn das für ein schlechter Deal? Ja? Viel zu viel gezahlt, dann hat er irgendwie die ganzen Leute rausgeschmissen, die Werbeeinnahmen sind eingebrochen. Rein unternehmerisch hat man gesagt, was soll das jetzt? Aber was hat er sich damit gekauft? Er hat sich unfassbare Macht gekauft.
Und wo Leute wieder zurückgehen, jetzt, wie Habeck und Co. Also das ist eben nicht, dass die Plattform ausbröselt und ausdörrt, sondern im Gegenteil, sie wird wieder stärker.
Der Guardian ist rausgegangen.
Okay, genau. Also natürlich, das ist halt immer die Diskussion, bleibst du, gehst du sozusagen. Der Guardian hatte 10 Millionen Follower, das ist ein großes Ding.
Und haben die eine Alternative schon?
Ich weiß nicht, ob die jetzt auf Blue Sky sind oder so. Also sehr viele gehen auch oder machen halt auf dann
Truth
beides.
Social wahrscheinlich.
Nein. Ja, aber das ist schon, bleibst du da, bleibst du nicht da, und dieser Einfluss, den Herr Musk hat und was er da für Äußerungen tut, und als britische Regierung, wenn wir jetzt mal wieder zum Brexit zurückgehen, ist es schon echt ein Thema. Und jetzt muss man sagen, die Wiederwahl von Trump hat in Sachen Brexit eine gute Sache bewirkt. Und ich glaube, es liegt wirklich nur daran, dass Trump gewonnen hat. Das erste Mal seit 2016, hat man wirklich das Gefühl, seit 2016, ist offiziell das Thema Brexit, also zum Beispiel in den BBC News, als es ist schlecht.
Aha.
Der Brexit hat irgendwie negative Folgen. Und da gibt es natürlich die Bank of England, so wie es die Bundesbank gibt und so. Deren Governor, der Andrew whatever Barley oder so heißt der, jedes Jahr gibt er eine Ansprache in der City of London im Mansion House. Es ist so ein Fixture im Financial Year, Mansion House Speech. Da sind also Politiker und große Finanzhaie aus der City of London und auch von woanders wahrscheinlich. Und da sagt er, wie toll oder es nicht ist. Und er hat tatsächlich dieses Jahr, er hat gesagt, okay, ich bin als Official, ich nehme keine Pro- oder Kontra-Position in Regard zu Brexit ein, aber es hat uns deutlich geschadet und schadet uns immer noch wirtschaftlich. Also, dass er das überhaupt gesagt hat, das ist wirklich wie ein, ein Erdbeben.
Angestoßen, das war das Erdbeben
gerade. Das war das Erdbeben, weil es gab es einfach bis jetzt nicht. Das Thema wird ja total totgeschwiegen.
Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für Meinungsbildung.
Ja, und die Reichskanzlerin, die Schatzkanzlerin, Rachel Reeves hat dann hinterher, ich glaube, an demselben Abend auch gesprochen und hat natürlich dann, ich verstehe es einfach nicht, hat gesagt, ja, das ist auch alles wahr und wir möchten eben ganz nah mit Europa, aber auf keinen Fall gehen wir in den Single Market oder in die Customs Union zurück. Also Leute, jetzt ist doch mal eine Möglichkeit sozusagen, diesen Fluch zu brechen unter diesen neuen Vorzeichen. Es ist mir einfach ein Rätsel.
Es ist unverständlich. Wie ist es denn, es gibt doch sicher auch immer wieder Umfragen, wo man das evaluiert. Wie ist denn die allgemeine Stimmung?
Nee, die Stimmung ist deutlich anti-Brexit sozusagen. Ich weiß nicht, ob es Umfragen gibt, möchten Sie, dass wir wieder in den Single Market? Gibt es wahrscheinlich, aber da weiß ich nichts dazu. Müsste es geben, und ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch zumindest vielleicht nicht so riesige Mehrheiten wie 73% sagen, ja, aber das ist auf jeden Fall vielleicht, I don't know, 52-48
pro. So wie damals.
Ja, so wie damals, ja. Also das sind schon in dieser neuen Großgemengelage könnte sich da einiges tun, und auch von EU-Seite könnte sich einiges tun, finde ich. Dann war noch jetzt gerade am 11. November der sogenannte Poppy Day, den haben wir sicher in den letzten Jahren auch schon mal.
Am Karneval beginnen.
Nix, Karneval. Armistice Day. Erster Weltkrieg, erinnerst du dich?
Nee. Auch nicht mal dunkel.
1918, 11. November, Armistice Day. Und seitdem, da hat der Erste Weltkrieg aufgehört. Und seitdem gibt es da jedes Jahr in Großbritannien große Erinnerung an eben die Gefallenen aller Kriege. Mhm. Der Erste Weltkrieg war für die Briten besonders traumatisch. Die haben so viel Leute verloren wie wir alle, aber das sind die halt nicht gewöhnt. Und dann haben sie auch sehr viele Offiziere verloren. Und das ist mal gar nicht gewöhnt, weil eigentlich stirbt ja nur das Fußvolk und das Kanonenfutter. Aber
das haben wir, glaube ich, bei Downton Abbey auch.
Genau, Downton Abbey war ja, auch. Ja. Naja. Und jedenfalls gibt es jedes Jahr in Whitehall, da in London zwischen Trafalgar Square und der Themse, wo die Regierung ist. Whitehall ist sozusagen den ganzen, da sind die Beamten und so. Mhm. Whitehall heißt es, die Straße heißt auch so. Da ist ein großer Obelisk, und da werden immer Kränze aus Mohnblumen, also aus Papier natürlich. Und warum Mohnblumen? Wissen wir das?
Ich wusste es mal.
Aber jetzt hast du vergessen.
Ich hab's vergessen. Oh, ich auch nicht.
Weil auf diesen ganzen entsetzlichen Schlachtfeldern in Belgien und Nordfrankreich, wurde als dann da alle tot waren, und das ist ja alles natürlich sehr gut gedüngt, und durch die ganzen Schmerzmittel, Morphine und so, die da sind, dann überall sind Mohnblumen gewachsen.
Das von selber?
Ja, von selber, ja. Und Mohnblumen, alles voller Mohnblumen, und deswegen ist Poppy, ist auf Englisch eine Mohnblume, und dann steckt man sich so eine Mohnblume ans Revier, kann man kaufen, so für einen Pfund, es geht dann an die Veteranen, ja, whatever.
War nicht jemand auch auf dem Königsplatz die Mohnblumen ange...
Das war so eine Installation, aber
Installation hat nichts damit zu tun. Und Poppy Day,
Mohnblumentag, ist halt der 11. November. Und an diesem Tag ist immer ein riesen Zinnober in Whitehall, eben an diesem Cenotaph, diesem Denkmal für alle Gefallenen aller Kriege. Und da kommt also der König und legt einen Kranz und der Premierminister, und alle Premierminister, die noch leben, kommen. Und dieses Mal waren also 9 da, weil Tories uns sehr viele Premierminister beschert haben seit 2016. Wer aber nicht da war, war Keir Starmer, der amtierende Premierminister.
Oh.
Und das ist nämlich unglaublich. Der war nämlich in Paris bei Emmanuel Macron. Und das war noch nie, das ist das erste Mal, dass ein britischer Premier, seit Churchill, dass ein britischer Premierminister am Armistice Day in Paris war und mit Emmanuel Macron im offenen Jeep die Champs-Élysées, weil die Franzosen machen natürlich auch Zinnober.
Ja.
Nur wir machen das jetzt hier nicht.
Das ist doch a strong sign for mega, make Europe great again.
Ja, sind die dann gemeinsam runtergefahren und haben irgendwie Kränze abgelegt und so. Und das hat man schon als sehr starken symbolische, also in England sehr stark, dass er an diesem Tag da mit den Franzosen rumgurkt und nicht zu Hause. Also man sieht, symbolisch wird da schon was versucht.
Man
weiß trotzdem nicht, ob da auch Taten folgen.
Dauert wahrscheinlich noch, aber es war ja dann auch, glaube ich, in der Zwischenzeit, seit unserer letzten Aufnahme, gab es ja auch noch die Tory.
Ja, ja, die gab es auch noch.
Parteispitzen-Neu-Definition, ja.
Ja, das ist.
Was gibt es da zu berichten?
Da gibt es zu berichten, dass, wie unsere Hörer ja sicher inzwischen wissen, die Tories wählen ihren Anführer, indem die Mitglieder der Partei, es gibt glaube ich noch 160.000 Mitglieder, die sind fast alle über 80 und weiß natürlich, die stimmen dann einfach ab, wer von den 5, die sich erstmal zur Verfügung stellen, dann gibt es Debatten und Vorstellungen, dann fliegen einige raus. Und am Schluss bleiben noch 2 übrig, und in dem Fall waren das Richard Jenrick und Kemi Badenoch, und die waren beide in den letzten Regierungen der Tories übel, sind die aufgefallen, vor allem der Jenrick ist extrem übel aufgefallen durch Inkompetenz, der war dann Housing Minister und dann war noch mal irgendwas anderes, die haben ja so viel durchgewechselt, und Kemi Badenoch ist auch nicht sehr positiv aufgefallen, ist aber schließlich gewählt worden. Und da muss man sagen, die ist jetzt die neue Tory-Vorsitzende. Die ist in London geboren, hat nigerianische Eltern, ist dann in Lagos irgendwie aufgewachsen und mit 16 kam sie wieder zurück nach Großbritannien und hat also studiert und weiß nicht was, hat einen steinreichen Schotten geheiratet und ist eine, ich glaube, echt eine interessante Frau eigentlich. Das ist jetzt nicht so eine Durchschnittstante. Sie will sich profilieren mit meiner Meinung nach ein bisschen seltsamen Dingen, wie zum Beispiel, also weiß nicht, Mutterschutz sei total bekloppt, das braucht man nicht. Und außerdem ist halt eine ganz, sagen wir mal, eine alte Thatcher-Verehrerin, würde ich noch sagen.
Also schon, so. Schon sehr.
Sehr, und natürlich auch Anti-Immigration ist ja klar, weil, weiß nicht, Dissociation, sie. Aber interessant finde ich trotzdem super toll, ne? Die Tories, die sind wirklich einfach farbenblind geworden. Die sind farbenblind und egal, Mann, Frau, wurscht. Die Labour-Partei hatte noch nie, nicht mal eine Frau jemals als Vorsitzende, geschweige denn jemand, der irgendwie schwarz ist oder indisch oder anything, ja, also Jewish oder so. In den Tories gab es das alle schon. Und das finde ich so toll.
Ja, auch Good News.
Ja, und das finde ich auch so toll an Großbritannien überhaupt, dass das, ich glaube, das ist wirklich ein extrem weit fortgeschrittenes Land, trotz aller populistischen Ausländerfeindlichkeit, die da getrötet wird. Es ist einfach toll.
Vielleicht kann ja auch die Brexit of Toast Community einfach das noch einladender formulieren, diese doch ja ein paar hundert Hörer, die wir haben, einfach die England einzuladen, wiederzukommen. Wir sind bereit, offen.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, wobei ich vielleicht nochmal kurz, um das andere abzuschließen, es ist ja schon interessant, dass jemand quasi, sag mal, wo man jetzt denkt, okay, also passt jetzt, sag mal, rein optisch nicht so in dieses Bild, sag mal, des klassischen Tories. Also da hat man schon was überwunden quasi, aber wenn halt die Gesinnung stimmt, dann ist es
wenn
eben
in Ordnung.
Wenn die
Gesinnung stimmt, ist es total egal.
Und die ist eben, wurde also hier jetzt auch, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber in Nachrichten ja auch als rechte, extrem rechte Hardlinerin
ist sie auch, so stellt sie sich da.
Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass die Tories jetzt plötzlich irgendwie auf dem richtigen Weg sind, sondern sie sind eigentlich noch mit ihr als Vorsitzende, sagt
ja,
man,
ja schon allein die beiden, die noch
ein Stück weiter nach rechts.
Sie und Jenrick waren sozusagen schon Vertreter der noch rechteren Seite, die ein bisschen gemäßigt. Der Jeremy Hunt war zum Beispiel am Anfang dabei, noch mehr so ein bisschen All-Star-Tory, ist rausgeflogen. Und die Tories haben natürlich das Problem, dass sie ja wirklich in der letzten Wahl irrsinnig viel Stimmen an Reform verloren haben. Trotzdem hat Reform nur drei Abgeordnete wegen des First-Past-the-Post, mit diesem absoluten Mehrheitswahlrecht. Aber sie haben wahnsinnig geblutet Stimmen an die Reform-Party, die ja sozusagen aus der Brexit-Party hervorgegangen ist. Und deswegen denken sie anscheinend, wenn sie sich also
noch weiter rechts,
super rechts positionieren, können sie da irgendwie punkten. Also wie gesagt, ich glaube, das geht nicht auf. Die Leute wählen dann das Original, nämlich gleich Reform, wie auch Friedrich Merz rechts rumgurken kann. Die Leute wählen dann trotzdem die AfD. Also ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Aber es ist trotzdem an sich, es interessiert an sich gar keinen im Moment, wen die Tories da gerade gewählt haben. Viele sagen auch, die ist eh gleich wieder weg, weil die sind so zerstritten und haben eben auch einen Richtungskampf letztendlich. Ja. Wo gehen wir hin? So ein schlechtes Wahlergebnis hatten sie noch nie in ihrem ganzen Leben. Wir haben irgendwie 152 Abgeordnete oder sowas ähnliches und Labour hat 400 something oder so. Die können ja einfach durchregieren.
Durchregieren. Ja. Aber da vielleicht das noch zum Abschluss, dieses Durchregieren, merkt man denn da jetzt schon was? Also ich meine, bei Trump wird man sicher am 21. Januar schon sagen, ja um Gottes Willen, was hat er jetzt an diesem einen Tag schon alles gemacht?
Ja.
Wie ist es jetzt?
Ja,
wir haben ja die 100 Tage schon gehabt.
Das habe ich ja letztes Mal ein bisschen erzählt, dass das alles nicht so wahnsinnig toll gelaufen ist. Am Anfang zumindest auch zum Teil vielleicht kommunikativ und dass sie auch unpopuläre und irgendwie doofe Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass die Pensioners Fuel Allowance, Winter Fuel Allowance, habe ich da letztes Mal erwähnt, dass sie die irgendwie streichen wollten oder gestrichen haben. Da ich aber ja leider doch nicht mehr in England lebe, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie sich es aufs tägliche Leben im Moment schon oder nicht auswirkt. Ich glaube, was wirklich anders geworden ist, ist der Ton, der im öffentlichen Umgang herrscht, weil einfach, es ist einfach solide, es wird irgendwie kein Theater gemacht und manche Engländer sagen auch, zum Glück hören wir einfach nichts von denen. Also wir wollen einfach nichts mehr hören von der Regierung. Wir wollen einfach, die sollen einfach mal die Klappe halten.
Vielleicht passiert es dann auch mit Amerika, dass wir dann ab 21. Januar einfach uns auch da abschotten, Europa stark machen, mit Amerika nur noch freundschaftliche Urlaubskontakte
pflegen. Aber das Problem ist, dass die nicht die Klappe halten in Amerika.
Erstens und zweitens, glaube ich, haben wir das ja nicht zu entscheiden. Nee.
Und ich glaube auch nicht, dass da drüben seriös durchregiert wird. Also wenn man jetzt
Wir könnten die Berichterstattung einstellen.
Das Wunschkabinett
von Herrn Trump. Es gibt eine Kreuzfahrt, die dauert 4 Jahre und du kannst dich da offline schalten und du kannst dann erst, wenn Trump wieder off ist, kannst du an Land gehen zum Beispiel.
Ja gut, er hat ja dann bis dahin seine Dynastie da installiert.
Und dann hat auf Lebzeiten.
Wird dann der Baron Trump, wird der das?
Der Baron.
Baron.
Und er hat ja schon gesagt, ihr müsst nur noch einmal zur Wahl gehen, dann ist es nicht mehr nötig, was immer er damit gemeint hat.
Ich glaube, dass Elon Musk, das wird dazwischen, wird, weil er ist ja zu Effizienz, der Effizienzzahl. Mhm. Ja, ja. Also zwar teilt er sich das mit diesem Vivek Ramaswamy oder so. Also
extrem effizient.
Sehr super effizient. Aber er wird sicher sagen, ja, diese Wahlen, wisst ihr ja alle, wird nur gelogen und betrogen. Wir machen es jetzt anders. Wir fragen euch direkt, ich habe ein neues Social-Media-Ding, whatever. Und ihr sagt
Fall,
jeder, wollt ihr das? Ja, nein, abgestimmt direkt. Ist doch super, da brauchen wir doch nicht mehr diese Wahlen und diese korrupten Leute dazwischen.
Genau, oder? Genau. Und das ist auch viel, viel gerechter dann.
Ja. Und also kann der Putin direkt mitstimmen.
Ja, ja. Also, und auch irgendwelche indischen Bot-Fabriken.
Bot-Fabriken,
ja. Wir haben ja dann nochmal in Adventszeit. Wie ist die Adventszeit in Großbritannien?
Also ganz gemütlich.
Auch gemütlich, mit einem Plätzchen auch?
Ein Plätzchen haben sie auch, aber sie haben ja eigentlich keinen Adventskalender per se und Adventskränze. Das ist jetzt natürlich im Zuge der Globalisierung auch so ein bisschen eingebrochen. Auch. Aber sie haben halt diese Stachelpalme, Holly haben sie immer so gerne, sehr hübsch, aber tut weh.
Aha.
Und dann trinken sie sich ja auch mal einen Mulled Wine, also einen Glühwein.
Und so Laubsägearbeiten zum Verzehr. Also
ja, machen sie auch. Und vor allem machen sie halt die Christmas Office Partys. Da haben wir auch, wo man dann nackt auf dem Fotokopierer und so sein muss.
Klasse.
Ja. Toll. Ja. Super.
Aber das heißt, wir machen
ab nach UK.
Wir machen noch mal ein Türchen auf, würde ich sagen, oder? Innerhalb der Adventszeit. Ja,
vielleicht schaffen wir das noch ein Türchen noch auf und da vielleicht noch da ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich hasse so eine. So eine Christmas Office Party britischer Art wäre mal hier, würde uns vielleicht auch ganz gut zu Gesicht stehen.
Würde uns
aber ihr müsst erst einen Fotokopierer kaufen, sonst hat
ja,
das gar
aber wir können
Sinn.
Auch einfach dann das Mikro anlassen und dann
also uns draufsetzen.
Okay,
prima. Benita, danke.
Bitte.
Ja, vielen Dank. Dann schalte ich jetzt einfach aus.
Ja,
ich als technischer Operator drücke jetzt auf den Knopf. Moment, das ist irre spannend. Warte. Werde ich den Knopf treffen? Ich habe meine Lesebrille. Und tschüss.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.